will schon mal lobend erwähnen, dass der Carlos ein sehr, sehr guter Gastgeber ist. Er nimmt den kaputten Stuhl und gibt mir den funktionierenden und noch ein Kissen dazu. Also das ist schon sehr cool.
Das ist doch wohl selbstverständlich, oder? Mhm. Kommt halt auch ein bisschen blöd, wenn der Stuhl einkracht. Dann, weißt du, dann habe ich dich hier an der Backe verletzt vielleicht noch und muss dann noch irgendwie zum Krankenhaus oder so. Habe ich ja keinen Bock drauf, weißt du?
Aber guck mal, Show-Effekt wäre ja, wenn es bei mir passiert, wenn du jetzt einkrachst beispielsweise, weiß ich ja gar nicht, wo bei dir in der Bude halt Erste-Hilfe-Zeugs und so ist.
Einfach weglaufen, ganz schnell weglaufen, so. Gibt keine Zeugen. Wir sind allein, wir sitzen auf meinem Balkon.
Es gibt nur ein Tondokument darüber.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich wirklich dann ein Problem unter Umständen.
Auditive Tatortbeobachtung.
Ja, auf den Tisch darf man sich leider nicht so...
Sollte man auch erwähnen, also man weiß, wenn man sich den Tisch anguckt, Carlos hat in seiner Kindheit viel mit Lego gespielt, also seine Kreativität ist ungebrochen.
Ja, ich verwende nämlich hier für meinen Balkontisch einen IKEA Expedit im original eingepackten Zustand. Das sind die Dinger, die heute auf eBay für Mörderpreise verkauft werden, weil es sie nicht mehr gibt. Das sind diese Plattenregale oder Comicregale und ich habe das nie ausgepackt. Und ich habe ein bisschen Angst davor, es jetzt auszupacken, weil es ist wahrscheinlich nicht mehr brauchbar. Mal gucken. Ja, aber so mit der Witterung und so weiter, steht hier schon ein paar Jahre draußen. Ich habe ein bisschen Angst. Aber naja.
So.
Markus schüttelt eine Flasche, sieht aus wie Apfelsaft. Was hast du Schönes mitgebracht?
Das ist kein Apfelsaft, das ist gerade etwas, wo ich mein Herz dran verloren habe. Das ist eigentlich nichts anderes als Zitronensaft mit... Und die Farbe kommt daher, dass es halt der trübe Zitronensaft ist und dann habe ich es, weil es halt wirklich massiver Zitronensaft ist, gesüßt mit, es ist kein Agavendicksaft, sondern es ist Dattelsirup.
Oh, warte mal ganz kurz, die Flasche will ich mir nochmal kurz angucken, das ist einfach nur Wasser gewesen.
Genau.
Das ist aber eine äußerst schick bedruckte Wasserflasche.
Die habe ich, als ich beim Kinderladen putzen war und das Zeugs weggebracht habe, stand so ein ganzer Kasten dort, also mit leeren Flaschen dort an dem Einwurfbehälter für Glas.
Und da hast du dir die einfach mal gekrallt.
Genau, weil irgendwie waren die Leute, haben sich scheinbar nicht übers Herz gebracht, die Flaschen zu zerschmeißen, weil sie auch sehr gut nachvollziehen kann. Und ich dachte mir, die ist hübsch, nehme ich mal mit.
Ja, dann probieren wir mal das Zeug. Ja, finde ich sehr gut. Sehr gut.
So ein Sommergetränk. Also das ist momentan, vor allen Dingen, das geht halt super schnell. Und ich mache mir davon, ich habe zwei von den Flaschen. Ich mache immer die beiden Flaschen voll. Weißt du, und dann ist der ganze Tag gerettet.
Ja, perfekt. Ja, wir sitzen, wie gesagt, auf meinem Balkon. Es ist noch hell. Wir haben es irgendwie abends, 7 oder so.
Es ist ein Schnackbuddies, ne?
Ja, wir machen jetzt eine Schnackbuddies.
Ein Schnackbuddies über das Nicht-Stattfinden eines J-Comics. Nein, es ist eigentlich ein Schnackbuddies über das Nicht-Entstehen eines J-Comics.
Wir haben neulich auf der Comic Invasion gesessen und du hast gesagt, lass uns mal über Politik-Comics oder Politik in Comics reden.
Nee, politische Comics eigentlich.
Politische Comics? Politische Comics, siehst du, ich habe noch nicht mal das Thema richtig verstanden. Das zeigt doch nur, wir müssen uns da noch ein bisschen besser drauf vorbereiten, also ich zumindest.
Nö, also ich finde ja, Politik in Comics trifft das ja halt auch, weil man muss ja definieren, was ist eigentlich Politik und was erachtest du als politischen Comic. Also ich würde schon sagen, dass Politik im Comic kann ja ganz verschiedene Formen haben. Aber wie gesagt, das machen wir beim nächsten Mal. Ich habe auf jeden Fall ein paar... Ich glaube, ich bin gerade am Sortieren. So ein paar Sachen werde ich, glaube ich, lobende Erwähnung machen. Und bei anderen lohnt es sich halt ein bisschen genauer reinzugucken. Und ich war am Dienstag bei der Vorstellung von Ciro Calcane hier von Kobane Corlane.
Warst du da?
Ja, war super voll. War ein bisschen strange, weil ich glaube, es waren noch nicht mal ein Dutzend Hände, die hochgegangen sind, als gefragt wurde, wer kein Italienisch versteht. Und es war mega voll und er muss ein ganz, ganz lustiger Typ sein. Die Übersetzung war so ein bisschen, weißt du, du musst dir vorstellen, er redet gefühlt 5 Minuten, dann sitzt die Übersetzerin da, guckt so ein bisschen krummelig und übersetzt.
Und sagt so einen Satz.
Genau, ungefähr, so ohne Nebensätze halt. Ja. Und es war ein bisschen schräg, weil die zwar eine Journalistin vom Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandradio Kultur?
Ich glaube, die heißen jetzt Deutschlandfunk Kultur.
Genau. Nein, ich habe es schon richtig gesagt. Ich habe es schon völlig adaptiert. Ich war gerade überrascht, wie schnell man es überblenden kann. Mhm. Und die war auch eher so und er halt auch und sie dazwischen so so krummelig. Also es war ein bisschen komisch, aber war ein guter Typ.
Ja, wer war das? Erzähl noch mal ein bisschen zu dem.
Cerro Calcane ist halt so ein Italiener, der scheinbar auch ziemlich viel in autonomen Zentren abhängt und darüber viel Comics macht. Das ist in Italien, ist er ziemlich bekannt. Und ist halt mit einer Gruppe von Leuten nach Kobane gefahren, zweimal. Und hat darüber einen Comic gemacht. Und er ist schon ziemlich cool, weil der Typ, klar, kannst du jetzt sagen, ja, haben andere auch schon gemacht. Seko hat das schon gemacht und die Lil hat das schon gemacht und so weiter. Aber er ist halt so eine geile Hybrid aus den beiden. Also es hat schon, nicht, dass Delil jetzt nicht sehr konkret zeichnen würde, aber während Seko eher so eine klassische Reportage gemacht hat, macht ja Delil eher so Befindlichkeitscomics, was er super gut kann. Und so ist das bei ihm halt auch. Und er hat einen echt finsteren Humor. Werde ich aber bei dem Comic dann noch ein bisschen mehr sagen. Eine Sache verrate ich. Es geht halt einfach darum, er ist halt auch super transparent. Also im Gegensatz zu Seko, der dann irgendwie so ein bisschen getan hat, als wäre das alles objektiv, was er da macht, sagt er halt, nö, geht gar nicht. Und zeichnet dann halt, wie er sich mit jemandem unterhält und dann zeichnet er beim nächsten Bild, wie hinten dran ganze Leute stehen und das übersetzen und es gar nicht funktioniert.
Das ist ganz gut. Ja, also Comic-Reportagen sind ja irgendwie gerade echt Hype, ne? Also da gab es ja auch jetzt gerade diverse oder so die ein oder andere Veranstaltung irgendwie zu dem Thema. Du warst in einer davon, ist irgendwie gerade ganz angesagt. Ich weiß noch nicht so richtig. Also ich finde es irgendwie schon cool. Interessant auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob man es wirklich als Reportagen bezeichnen kann.
Das ist einfach so ein, eigentlich ein Teil nur von einem großen Trend, den es momentan gibt. Es geht ja momentan immer stärker zu diesem Visual Narrative Journalism, wie es und da gibt es momentan ganz spannende Sachen und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es ein Comic ist, für mich bleibt es immer noch ein Comic und der Comic die Form einer Reportage hat, ist es immer noch ein Comic und ich finde ihn ziemlich gut. Also eine Sache, der hat halt echt super schwarzen Humor. Erzählt hat sowas über die IS und dass die IS hat das ist, was eine Nummer ist. Und dann hat er halt so einen IS-Typ, der halt vermummt ist. Und der steht dann halt vor so einem Flipchart mit so einem Stock und zeigt den Jungs, die da sitzen, da sind wir jetzt halt. Hashtag, also oben siehst du Video ganz oben, quasi Bibi oder was weiß ich, irgendjemand. Unten drunter sie, nee, Quatsch, Bibi ganz unten, sie in der Mitte und oben die Katzenvideos. Und sie meinen dann halt, ja, und wir haben jetzt unsere Aufgabe, wir wollen die Katzenvideos ablösen. Und das finde ich schon ziemlich, also der ist schon ziemlich finster, so. Aber ist gut.
Okay, ja, dann mehr dazu demnächst in einem anderen Podcast auf yaycomics.de.
Cross-Marketing.
Natürlich. Ich habe mir nach der letzten Sendung doch noch einiges notiert. Naja, wir hatten, als wir über wir sind über einen Flughafen gelaufen mit dem furchtbaren Wind und haben über verschiedene Sachen geredet, unter anderem auch über die eine oder andere Serie, da könnte ich heute auch nochmal drauf zurückkommen. Dann hätte ich noch einen Podcast, über den ich ein bisschen was erzählen könnte.
Okay.
Und auch so verschiedene andere Sachen. Ich muss mal in meine Notizen gucken. Hast du irgendwas dabei?
Ich habe keine Notizen dabei. Ich mache das hier aus dem Handgelenk. Ja, und kleine Ortsbeschreibung. Wir sitzen auf dem Balkon und gucken über ganz Berlin. Das ist ganz interessant.
Eher so Ost-Berlin.
Ja, aber das sieht man. Da stehen noch Kräne. In West-Berlin passiert sowas nichts mehr. Nein, Scherz beiseite. Ja. Was wird denn da gerade gebaut eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Das das fragt mich jeder. Und ich sage jedes Mal, ich weiß es nicht. Ich vermute, dass da die Fassade gemacht wird und eine Etage raufgesetzt wird für schicke, teure Lofts. Was allerdings bei dem Haus ein bisschen lustig wäre, weil da unten ist ein Club drin.
Ja, aber das sind dann genau die Leute, die dann, wahrscheinlich machen sie dann so Bed and Breakfast, also Pillen and Breakfast.
Ja, genau. Und die der Club, der wird dann rausgemobbt. Genau, das ist hier so Kreuzberg und Ost-Berlin, über das wir hier blicken. Schöne Plattenbauten. Der ehemalige Todesstreifen, es gibt hier noch ein Stück ehemaligen Todesstreifen, der wird jetzt demnächst, glaube ich, bebaut. Und dann ist das Thema dann auch Geschichte. Obwohl, es gibt noch den Mauerpark, aber der soll ja auch bebaut werden, ne?
Echt?
Na, das ist doch schon lange so ein Thema, dass da immer so ein bisschen. Ich bin aber auch nicht auf dem neuesten Stand. Aber jetzt relativ aktuell ist ja dieses Thema mit der Kuvri-Brache hier, mit Zalando und so. Hast du das noch gar nicht mitgeschnitten? Na, da kommt jetzt Zalando. Die geilen Klamotten-Höker bauen da jetzt ihre Zentrale drauf.
Das ist ja lustig, weil wer wollte da alles bauen? BMW?
Alles Mögliche.
Okay, und Zalando, die immer noch keine schwarzen Zahlen schreiben, aber Steuergelder gepimpert sind, bauen da eine Zentrale hin.
Mhm. Also wahrscheinlich nicht alleine. Das wird wahrscheinlich einfach so ein Industriekomplex mit lauter Büros und so. Ja, ein legendärer, wunderschöner Ort, der jetzt auch wieder zerstört wird.
Ja, mal gucken. Die Blockrebellen haben ja dort immer die an der Fête de la Musique immer die ihr Set gemacht. An diesem kleinen Rondell, der es da gibt. Mal gucken.
Ja, was soll ich mal was erzählen?
Was hast du denn da als Notizen stehen?
Naja, zum Beispiel gibt's ja gerade eine neue Twin Peaks Staffel.
Ja, hast du schon erzählt.
Aber hast du...
Nicht erzählt, sondern geschrieben.
Ja, ich habe ein bisschen getwittert, aber hast du noch nicht gesehen.
Und freue ich mich schon drauf, auf jeden Fall.
Also fandst du gut früher?
Ich bin ein ganz, ganz großer Twin Peaks-Fan, ja. Und meines Erachtens, ich habe mich neulich auf einer Party relativ lange über Twin Peaks unterhalten und habe festgestellt, dass es eine Serie gibt, die ich in Sachen Horror, also in dem der psychologische Grusel, besser finde als Twin Peaks. Und das ist Revenants. Also
The Return.
The Return, genau. Mhm. Und
was aber schon ziemlich was anderes ist. Also es ist Horror auf eine Art auch, aber schon was anderes.
Ne? Ja, aber das Ding ist ja halt einfach auch bei Twin Peaks, ist es ja so, dass es eher das psychologische Ding war. Es war ja wenig mit Monstern und so weiter. Und das fand ich eigentlich bei Revenant auch relativ stark.
Ja, ist auf jeden Fall, David Lynch ist sich auf jeden Fall sehr treu geblieben. Es ist schon ein bisschen anders als die ersten beiden Twin Peaks Staffeln, aber...
25 Jahre her wahrscheinlich.
Nee, aber dafür ist es noch verdammt nah dran. Also es ist eher so in Richtung seiner Filme, so Mulholland Drive und auch der Twin Peaks Film ist, glaube ich, finde ich ein bisschen eher mehr dran sogar. Aber es gibt da drin auch Sequenzen, die sehen nahezu 1:1 aus wie aus der Serie damals. Es gibt Sachen daran, die mir auch nicht besonders gut gefallen. Also es ist mir teilweise ein bisschen arg lynchig. Also seine, es gibt sehr viel Red Room-Szenen und surreale Szenen und ich mag surreale Sachen und ich mag so diesen ganz abstrakten Lynch durchaus auch, aber zumindest also so in den ersten Folgen jetzt der neuen Staffel übertreibt das ein bisschen damit, aber ja, ist okay, ist halt Lynch, so.
Aber es ist natürlich auch so ein bisschen, er hat ja eine Ästhetik geprägt und hat ja eigentlich, ist ja quasi mit Twin Peaks schon so die Mutter von den Serien. Der hat natürlich auch irgendwie einen Namen zu verteidigen und ja, müssen wir mal gucken.
Ja, was ich super daran finde, ist, dass er sich eben in seiner ganzen Machart extrem treu geblieben ist. Also wie er Special Effects macht, wie er filmt, das ist einfach wirklich... Dadurch, dass er da eben jetzt nicht irgendwie versucht, den neuen Scheiß nachzumachen, wirkt es total frisch. Okay. Und total, also gerade auch so die Special Effects teilweise wirken durch die sehr simple Machart, die man heute so aus dem Kino oder aus Serien nicht gewohnt ist, wirken die besonders verstörend, finde ich, und besonders interessant. Okay. Aber gut, da können wir nochmal ein anderes Mal vielleicht noch mehr drüber reden.
Hast du It Follows gesehen, diesen Film? Ja. Den ich ja sehr, sehr großartig fand, weil der halt einfach, ich bin ja ein sehr großer Fan von diesem alten 80er-Horror, weil der sehr, sehr viel psychologischer war und viel mehr psychologischer war. Und auch die Monsterfilme von damals, was wurde dann halt irgendwie erst ab Minute 60 oder so halt mal das Monster komplett siehst. Also heute ist es ja ein anderer Schnack und It Follows wäre meines Erachtens auf jeden Fall auch geil als Serie.
Kurze Zusammenfassung, Story?
Ja, die Story ist so ein bisschen schräg, weil es ist halt ein bisschen diese sexuelle Überschreitung ironisiert. Also die meisten Horrorfilme ist ja so, bei den ganzen Slasher-Filmen, dass es dann halt vorehelichen Geschlechtsverkehr gibt und dann gibt es halt irgendwie so ein Jakobiner, der das Ganze mit dem Messer zurechtschneiden will. Das ist ja quasi so eine Prämisse von den ganzen Filmen. Und das ist halt hier auch. Und es ist halt quasi ein Fluch, der sich über sexuellen Kontakt überträgt. Okay. Und es ist dann tatsächlich so, dass es eine Gestalt gibt, die den Träger des Fluches verfolgt. Und die Gestalt hat verschiedene Formen und verfolgt die Person immer nur. Und das ist halt ganz geil, weil du eigentlich gar nicht die Motivationen kennst. Also es könnte ja auch durchaus sein, dass die nur quatschen will oder so. Aber es ist trotzdem so, dass die ganzen Leute wegrennen, was eine völlig normale Reaktion ist. Und es spielt halt mit so wirklich fundamentalen Trieben, also der Fluchtinstinkt, dass der dann getriggert wird. Und das finde ich ziemlich geil, weil da kommst du halt ganz tief in eine Struktur rein, die ich spannend finde. Ist auch so, dass ich haben wir uns, glaube ich, schon mal drüber unterhalten, auch bei Superschurken es eigentlich geil finde, wenn die jetzt nicht irgendwie wegen ihrer Technik oder so überzeugen, sondern halt einfach auch so in die Psyche gehen, wie Scarecrow bei Batman oder so.
Genau, wir hatten auch das letzte Mal über so ein bisschen über Bösewichter geplaudert und ich habe in der Sendung auch mal wieder, glaube ich, das habe ich schon öfter getan, mich über die Drolligkeit von hier George W. Bush geäußert, der ja jetzt irgendwie lustige Bilder...
Drolligkeit.
Und
dem aktuellen Präsident, der eher prollig ist.
Ja, genau. Und dazu hatte ich mir notiert, weil da bist du, glaube ich, das hat dich ziemlich getriggert, weil so einen fiesen Politiker, der solche Kriege anzettelt, kann man ja wohl nicht als drollig bezeichnen, aber da finde ich schon wirklich sehr wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass auch ganz, ganz drollige Menschen sehr, sehr böse sein können oder sehr, sehr böse Dinge tun können, aber das ist jetzt nur so eine Randbemerkung.
Ja, aber weißt du, so Bush ist halt eher sowas wie Goofy und Tiny Hands ist halt irgendwie eine ganz andere Nummer so. Aber hier die Macron-Zange.
Die habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe... wir leben jetzt in einer Zeit, wo sich jeder Politiker so einen Special Move ausdenken muss, damit er irgendwie dem Tiny Hands Man irgendwie entkommt.
Ja, Macron hat ja zwei Dinger gebracht, das war ja geil. Die kamen ja alle auf ihn zu.
Das habe ich gesehen, ja.
Und er biegt halt kurz vorher ab und grüßt die Merkel, fand ich auch ziemlich großartig.
Ja, er ist so richtig auf Trump zugelaufen und dann im letzten Moment zu Merkel abgebogen. Also das ist so Dissen auf Weltpolitik-Niveau.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das ja durchaus sympathisch, aber hast du das Bild gesehen von Trump, also den, ich glaube, habt ihr gerade die EU-Vorsitz? Irgendeine Mazedonier oder NATO-Vorsitz, ich weiß es nicht.
Den er da zur Seite geschoben hat.
Ja, und dann so, oh, die Körpersprache von dem Typen ist so ätzend. Ja. Und der Papst, das Gesicht vom Papst. Ja. Und hast du auch das eine Ding gesehen, was jetzt rund geht, dieses Meme, wo er so den Papst an der Hand kitzelt?
Ja. Auch sehr schön.
Habe ich auch sehr gefeiert. Also, ich meine.
Also, es ist auf jeden Fall nicht langweilig und sehr, sehr unterhaltsam, der Typ.
Also, meme-ergiebig ist er auf jeden Fall. Das kann man ihm nicht von der Hand weisen, aber.
Das Schlimme an der Sache ist halt, also, auch wenn der Typ jetzt nicht mehr lange im Amt bleibt, womit ich fast schon rechne jetzt, das Schlimme ist halt, dass man sich jetzt über jeden freut, der halt einfach nur nicht völlig debil ist. Und ich meine, weißt du, diese Welt braucht wirklich was anderes als Politiker, die nicht völlig debil sind. Und das ist wirklich ein bisschen tragisch gerade.
Aber das Schlimme und das Tragische ist ja, dass wir uns so ein bisschen einfach machen, indem wir dann sagen, ja, die sind debil. Also hier irgendwie der Trump ist ein Narzisst und Erdogan hat sein Ehrgefühl nicht im Griff und Duterte ist halt einfach ein Soziopath.
Die sind alle einfach total gestört, aus meiner Sicht.
Ich finde halt einfach so, das ist immer, ich finde das blöd, dass man dann das halt einfach so mit Krankheiten versucht zu erklären. Ich meine, die haben Motivation, die haben wahrscheinlich absolut komplett nachvollziehbare, zumindest für sie, nachvollziehbare Motivation und ich finde, das macht keinen Sinn, wenn man die Leute krank sprechen. Vor allen Dingen den Leuten gegenüber, die tatsächlich krank sind, einfach irgendwie auch ein bisschen blöd.
aber es ist auch wichtig zu erklären, warum diese Typen so drauf sind. Also ich meine, gut, es reicht natürlich als Motiv.
Du brauchst aber keine Küchenpsychologie. Also ich meine, Du Härte ist halt einfach ein Mensch, der auf einer Insel lebt, die auch mal Militärdiktaturen-Erfahrung hat und greift halt einfach in die Trickkiste zurück, was in der Diktatur funktioniert hat. Und ich meine, guck dir erstmal an, Du Härte wird wegen seiner Todespatronen vom Trump gefeiert, Erdogan wird gefeiert wegen seinem Vorgehen gegen die Opposition und die Presse. Wenn ich mir das angucke, denke ich mir halt einfach, was passiert denn, wenn dieser Mensch das Kriegsrecht ausruft? Weil das könnte er ja. Ich meine, so seine Vorbilder machen mir schon so ein bisschen Angst. Und das ist halt eher was, was mich beschäftigt, als ist er jetzt vielleicht ein Narzisst?
Ja, gut. Unterm Strich ist es dann egal, warum die Leute so drauf sind. Aber ich finde es schon wichtig, mal festzustellen, dass halbwegs gesunde Menschen sind einfach nicht so drauf. Also das
sind die Menschen nicht so drauf, weil sie gesund sind, oder sind die Menschen nicht so drauf, weil sie sozial kompetent sind? Ich meine, das ist ja ein Unterschied. Ich tue mir ein bisschen schwer damit zu sagen, die Leute sind sozial inkompetent, weil sie krank sind.
Da kommen ganz viele Sachen zusammen natürlich. Ja, das ist
Aspekte zusammen, aber keine Ahnung.
Ja, müssen wir jetzt auch nicht.
Das Schlimme ist ja, dass solche Vögel, über die es einfach ist, sich aufzuregen, dann halt tatsächlich noch so einen Schleier des Vergessens über andere Leute legen, wo ich mir denke, so, what the fuck, wie zum Beispiel der tschetschenische Präsident, der dann sagt, hier am Ende von Ramadan bringen wir alle Schwule um. Mhm. Wo ich mir denke, so, was geht? Und Putin dann so, haha, ja, keine Ahnung, also wir sind ja da so, haben nicht so viel Erfahrung mit nicht traditionellen Lebensgemeinschaften, wo ich mir auch denke, so, bah, wie ekelhaft ist das denn? Weißt du, solche Sachen, das ist halt, oder halt, was in Venezuela gerade abgeht, dass da halt irgendwie irgendwelche getreuen Leute aus dem Slum dann bewaffnet werden, weil man weiß, die sind treu und die schicke ich jetzt mal in die Schlachten, die machen mir die Demonstrantenblatt. Also das ist fast schon so Warlord-Logik, die dieser Typ an den Tag legt. Also weißt du, es gibt genügend Sachen, über die es tatsächlich auch lohnt nachzudenken. Aber es ist halt viel lustiger, so haha, Spaß-Meme zu machen über die Leute, die, wo man eh schon weiß, die sind
Ich glaube, diese Memes haben auch einfach eine wichtige Funktion. Anders kommt man damit nicht klar, als sich darüber lustig zu machen. Also das ist.
Wie gesagt, ich sage ja nicht, dass die Meme schlecht sind und dass sie nicht eine gewisse Notwendigkeit haben und dass sie nicht halt irgendwie auch eine Entlastungsfunktion haben, aber manchmal muss man aber halt auch einfach in der Scheiße wühlen, um sich eine Meinung zu machen. Beispielsweise habe ich auf YouTube einen Kanal abonniert von Leuten, die tatsächlich visuelle Narrationen verstehen. Also sie machen Clips und die sind schon auf jeden Fall auf dem relativ äußeren Rand von der republikanischen Erzählung. Und da ist es halt einfach so, dass es gut ist, dir die Dinge anzugucken, weil dann merkst du halt an manchen Stellen, wenn es dich triggert, ist klar, weil du hast ja eine andere Meinung, aber dann sind halt auch Sachen dabei, da kannst du durchaus, für die Argumentation hast du durchaus Verständnis. Und ich finde, das ist halt das große Problem, das unsere Filterbubble-Gesellschaft hat, dass viele Leute gar nicht mehr mitkriegen, dass es außerhalb von ihrer Bubble richtigen Dreck gibt und den Dreck auch nicht differenzieren. Da ist dann halt alles böse. Und dann ist dann halt Gauland und Storch und wie heißt sie? Unsere vertriebenen Aktivistin. Ach, Steinbach.
Steinbach,
ja. Das sind dann halt alles fiese Nazis und dann hast du halt sowas wie Jobbik, das sind dann auch fiese Nazis, aber weißt du, zwischen den Leuten liegt ja doch schon noch ein erheblicher Unterschied. Ja. Und ich finde halt, bei dieser Differenzierung geht halt sehr, sehr, sehr viel verloren.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem, finde ich auch. Ja. Aber lass uns auch über lustigere Sachen reden.
Okay, ich kann dir erzählen, ich habe ja heute ein Paket gekriegt.
Ja.
Sehr cool fand. Da ist ein schönes Spiel drin und zwar hast du früher Arcade gespielt? So am Automaten, so Videospiele?
Ach so, du meinst Arcade Games. Genau. Es gab in Deutschland ja nicht so richtig Automaten, ne? Also so ein bisschen, aber so diese richtig krasse Arcade-Kultur wie in den Staaten hatten wir ja hier nicht so. Also so hier und da habe ich sowas schon mal gezockt, aber weiß nicht.
Also ich war mit meinem Vater ab und zu in der Eckkneipe bei uns um die Ecke, wenn er da irgendwie so sein Feierabendbierchen gezogen hat. Und ich durfte dann an der Arcade-Maschine spielen. Und dann gab es halt so ein Spiel, wo du als schießender Mensch irgendwie vom obersten Stockwerk eines Hauses runter zum Ausgang kommen musstest. Und dann hast du halt irgendwelche Leute erschossen, was ziemlich finster ist.
Was aber nur so Pixel war damals.
Na, schon Pixel, aber ich meine, das war für die damalige Zeit, du wusstest schon, was du da tust. Aber ich meine, als Kind ist es halt völlig egal. Da spielst du auch mit Spielzeugsoldaten und machst riesen Schlachten und so und hast einen ganz anderen Zug dazu. Aber ich mochte dann halt auch einfach so Sachen, wenn du von unten nach oben fliegst. Also es gab ja diese ganzen, wo du entweder ein Raumschiff hattest oder einen Bomber geflogen hast und dann halt alle möglichen Sachen kaputt schießen musstest und Updates gekriegt. Nee, nicht Updates. Upgrades gekriegt hast und so. Das fand ich einfach immer sehr, sehr geil. Und es gibt tatsächlich ein Brettspiel, das das momentan macht. Aha. Also kein Brettspiel, sondern ein Kartenspiel. Das ist eigentlich ziemlich lustig.
Wie, dann wandern so die Karten durch die Gegend oder ist es rein, muss man sich alles vorstellen? Das ist alles so dann.
Du musst dir vorstellen, du hast halt so vier Slots, wo Karten reingesteckt werden. Und du fliegst halt da durch und musst halt wie bei einer Arcade halt auch fliegen und Dinge ausweichen und Sachen zerschießen und so weiter. Und wenn du über eins von diesen Dingern geflogen bist, dann wird diese Schiene weggenommen, die wird dann hinten wieder angelegt. Also das ist quasi das manuelles Scrollen dann. Und hinten werden nochmal Karten reingefügt. Und am Ende kommt halt ein Boss. Und dann hast du also am Schluss von diesem Set hast du noch so eine Bosskarte und die entscheidet dann, sind vier Bosse sind dabei, welcher von den vier Bossen dann auftaucht. Okay. Das ist ziemlich cool. Und ich glaube, das könnte sehr, sehr witzig sein. Und ist auch schon relativ alt, haben sie jetzt irgendwie verramscht. Hätte ich mir, glaube ich, für einen Originalpreis nicht gekauft. Nicht, weil es mich nicht interessiert hätte, sondern weil es dann einfach andere Sachen gibt, die mich mehr interessieren. Und jetzt so für einen Ramschpreis dachte ich mir, ach komm, kannst du ja mal nehmen, gucken, ja, ob das taugt.
Wie alt ist das?
Ich glaube, das Original aus den Staaten ist jetzt irgendwie 4 Jahre alt oder so. Und das ist halt, also die Produktzyklen von Spielen sind momentan echt kurz. Weil du hast natürlich, es ist ja eine super krass wachsende Branche. Und du hast natürlich jedes Jahr dann, jetzt ist ja auch nochmal, gerade, ist am Montag sind sehr bekannt gegeben worden, die Nominierung. Der Spiel des Jahrespreises ist ja so ein global relevanter Preis.
Ja.
Und das ist ganz spannend, wenn du es dann neu anguckst. Mhm. Und leider ist mein Tipp fürs Spiel des Jahres nicht in Kraft getreten.
Was war dein Tipp?
Mein Tipp war Fabelsaft.
Was ist das?
Fabelsaft ist ganz witzig. Du musst dir vorstellen, du hast halt eine Auslage. Ich glaube, 4x2 Squid, also 8 Karten, die da liegen. Und du kannst halt die Karten benutzen. Also jede einzelne Karte hat halt einen Effekt. Da kannst du halt draufgehen und von jeder Karte sind 4 im Spiel. Und man kann die Karten aber auch kaufen. Und sobald ein Stapel, also sobald du eine Karte gekauft hast, kommt eine neue Karte von dem Stapel dazu. Da gibt es auch nochmal 4, die einen Effekt haben. Also es kommen immer wieder neue Effekte hinzu, andere gehen raus. Die kommen dann auch nicht mehr ins Spiel. Das ist halt quasi so, die Idee ist halt, dass du das nächste Spiel dann machst mit der Ausgangslage, die du im vorherigen Spiel hattest. Und das ist eigentlich ganz spannend und super süß illustriert und ja. Fand ich auf jeden Fall ganz witzig, mit so lustigen Tieren, die dann halt irgendwelche Effekte haben. Und du hast dann halt irgendwelche Früchte, die du sammeln kannst. Und wenn du eine gewisse Anzahl an Früchten hast, kannst du halt die Karten bezahlen. Okay. Und dann machst du halt, verarbeitest du die Früchte zu Fabelsaft. Und das ist halt eigentlich quasi das, der Effekt von dem, die Idee von dem Spiel. Und das ist eigentlich echt witzig. Jo, und das haben sie nicht auf die Liste gesetzt, aber auf die Empfehlungsliste zumindest. Also nicht nominiert, sondern auf der Empfehlungsliste. Und noch ein Spiel, wo ich dachte, es hätte Qualitäten fürs Kennerspiel, das haben sie auch nur auf die Nominierungsliste gesetzt. Also es gibt ja immer 3 Kategorien. Also es gibt halt Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres. Früher gab es noch ein paar mehr. Es gab auch mal noch Expertenspiele. Es gab auch noch mal den Preis für das schönste Spiel, was ich eigentlich ganz schön fand, weil da mitunter halt echt coole Ideen dabei sind. Und
das Spiel des Jahres wird dann überall groß beworben, ne?
Ja, der Effekt ist aber auch ganz witzig, weil du hast dann halt Spiel des Jahres wird dir dann überall gekauft. Also dann hast du halt bei Karstadt und bei DM und wo überall hast du die Sachen stehen. Ich habe jetzt beispielsweise so vor einem halben Jahr oder so, habe ich mir Spiel des Jahres von 2014 für einen Ramschpreis bei DM gekauft. Und das sind natürlich auch Familienspiele meistens und das ist halt ein super lustiges Kamelrennen. Das macht halt schon Bock. Also Kannst du darauf gehen, die brauchen neuen Lagerplatz? Das heißt, wenn jetzt die neuen Spiele des Jahres kommen, die werden dann groß eingekauft. Und vielleicht das auch einer der Gründe gewesen, warum Fabelsaft nicht nominiert wurde, weil es halt ein relativ kleiner Verlag ist, der das Ding macht. Die vielleicht auch verhindern wollten, dass er halt irgendwie sich überdehnt, was auch immer. Aber ja, hast dann ab und zu das Glück, dass du so ein Schnäppchen machen kann. Und die Idee ist ja auch ganz witzig. Die haben ja auch immer eine relativ lange Begründung, warum das so ist. Und sagen ja auch Wiederspielwert und halt auch Familientauglichkeit. Und klar, jetzt, wenn du so ein Spieler bist wie ich, der viel mit den Kindern spielt im Job und dann aber auch so privat ganz gern spielt, hast natürlich eine breitere Kenntnis von Spielen. Und da gibt es dann manche Sachen, wo du denkst, ja gut, gab's schon mal. Aber jemand, der neu dazukommt, der eigentlich nicht viel damit zu tun hat, kann ja sein, dass der die Mechanik total großartig findet. Also, ist okay, also. Ich glaube, ich will den Job auch gar nicht machen.
Da Jury zu sein oder was?
Also es ist halt auch eh immer die Sache, es ist ja völlig egal, ob es jetzt Filme oder Comics oder Bücher sind, also es ist halt ein bisschen schwierig und oftmals ist es ja so, wenn mehr PR, Energie und Kohle hinten dran steckt, werden auch Sachen nominiert, wo du denkst, von der Qualität her eigentlich na, nicht unbedingt. Also Comic des Jahres fände ich eigentlich auch ganz gut.
Na, das gibt's ja auch, ne?
Ja, das E-Com halt, meinst du?
Ja, und den Max und Moritz gibt's.
Ach stimmt, Max und Moritz gibt's ja auch.
Dann gibt's noch hier so diese, wie heißt der, Tagebuch-Bloggen-Preis. Ist ja jetzt gerade alles verliehen worden, also der Max und Moritz nicht, aber der E-Com wurde doch gestern oder vorgestern vergeben. Und ich weiß nicht, Preise irgendwie...
Preise sind schon ein sehr, sehr wichtiges Instrument halt für den Künstler, weil
ja, klar.
Es ist halt immer noch ein hartes Business und wenn dann halt jemand ein Preisträger ist, gibt es ja auch Kohle und Stipendien und so weiter, finde ich gut.
Und Aufmerksamkeit, ja.
Aber sagen wir mal so, Aufmerksamkeit ist jetzt halt schon eine coole Währung, aber ich glaube, so ein Stipendium ist schon ein bisschen mehr wert.
Kommt drauf an, wie die Aufmerksamkeit aussieht, aber... Ja.
So super Hype kriegst du ja in Deutschland nicht hin. Guck mal, wir haben in Deutschland halt relativ viel Comic-Blogger und da ist aber jetzt keiner so richtig riesig.
In Deutschland ist ja nichts richtig riesig, was Comics angeht, außer Ralf König in den 90ern oder so.
Ja, wobei König ja halt immer noch so ein, das ist ja so ein Slowburner, der geht ja immer noch.
Ja, klar, der ist ja auch, der macht ja immer noch schön seine Sachen da. Naja.
Ich werde auf jeden Fall demnächst mal als Serie, wobei ich jetzt nicht genau weiß, weil die ja zusammengeführt werden, ob ich dann zuerst Daredevil gucken soll oder ob ich jetzt mit Jessica Jones anfange, weil der Super-Schurke, also der Schurke oder der Gegenspieler von Jessica Jones, den finde ich schon ziemlich spannend.
Das war, warte mal, habe ich so weit geguckt überhaupt? Ich habe davon auch nur so ein, zwei Folgen gesehen.
Also ich weiß jetzt dann nur, was ich mir angelesen habe. Das ist angeblich der Typ, der sie... Also sie ist ja, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, halt, glaube ich, mal vergewaltigt worden. Jetzt ist halt die Frage, ob psychisch oder physisch. Was beides halt ziemlich unangenehm ist. Und er ist quasi so ihr Peiniger. Und sie ist halt mit ihm nochmal konfrontiert. Und das finde ich halt irgendwie so aus einer Traumabearbeitungsperspektive schon ziemlich spannend. Aber mal gucken.
Ja, das hat mich nicht so richtig... nicht so richtig interessiert. Aber ist natürlich schon eine der interessanteren Comic-Serien. Diese ganzen Comic-Verfilmungen, die hängen mir ja auch gerade massiv zum Hals raus. Also das ist ja irgendwie... Das ist alles... Also selbst die Sachen, die irgendwie so ein bisschen interessanter sind oder wirklich gut gemacht sind, sind dann irgendwie doch irgendwie immer so vorhersehbar und glatt und irgendwie, ach, ich weiß nicht. Das ist mir alles zu Hollywood einfach. Und ich möchte einfach nicht mehr Geschichten sehen, die ich schon tausendmal gesehen habe. Also das ist einfach, da kann man doch schönere Sachen mit dem Leben machen.
Nee, aber ich war mit hier mit Tiberius Tarante vor Monat ungefähr auf einer Veranstaltung von der Böll-Stiftung. Mhm. Da der Jens Balzer hat halt über Comics gesprochen, also über Superhelden, so als ja, als Heldenfiguren. Das war ganz schön, weil er da sehr viel über dieses Postheroische gesprochen hat und das hat er ziemlich gut gemacht. Und da hat er auch eine schöne Feststellung gemacht, dass sich quasi Comics von ihrem eigentlichen Medium emanzipiert haben. Also, dass sie gar nicht mehr notwendigerweise papiergebunden sein müssen, sondern dass die Geschichten durchaus auch vielleicht sogar an manchen Stellen besser in der Verfilmung übermitteln. Das finde ich ganz spannend, die Feststellung so. Mhm. Weil, das kann man schon sagen, also es ist halt, glaube ich, wenn es momentan eine Medienform gibt, die wirklich streut, dann ist das der Comic.
Wie meinst du das?
Ne, das, ich meine, guck dir die ganzen Schnitte an, die momentan gemacht werden im Film. Die sind sehr, sehr Comic geprägt, finde ich. Also, weil der Comic natürlich vieles, was du sonst mit teurem Geld und Special Effects darstellen musst, halt irgendwie mit ja, Papier und Stift darstellen können. Das ist schon ganz spannend. Und so diese Comic-Sprache, haben wir uns, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten, wie es denn ist, wann mal eine gute Comic-Sprache in Film überführt wurde. Und ich finde ja immer noch, dass Hellboy und...
Sin City.
Sin City... Nein, ja, gut.
Natürlich, das ist einer der Top-Comic-Filme überhaupt.
Ja, ich finde ihn halt einfach so inhaltlich irgendwie so möb.
Ja gut, aber das ist ja ein anderes Thema. Ja. Ja, die Umsetzung und der Inhalt.
Muss ich ganz ehrlich sagen, da fand ich tatsächlich 300 irgendwie cooler. Nee, aber ich muss auch sagen, dass ich immer noch hier Constantine immer noch sehr, sehr gut finde.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Er ist halt relativ alt und den finde ich schon ziemlich gut.
Warum? Was macht den so? Meinst du den auch besonders jetzt als Comic-Umsetzung? Oder
ja, weil es tatsächlich geschafft hat, halt einfach so, so eine visuelle Sprache aus dem Comic in Film zu überführen. Da ist halt so der Assistent von Constantine dabei, dieser schmierige Dicke, Blinde, glaube ich. Und da ist so eine Szene dabei, wie er dann in so einem Raum rumschwebt und ganz viele Zeitungen halt rumfliegen und er quasi mit den Händen die Informationen aus den herumfliegenden Zeitungen aufnimmt. Und das sah schon auf jeden Fall ziemlich abgefahren aus, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt tatsächlich mal nah an der Sprache des Comics. Und das fand ich cool.
Also da ist sowieso noch echt extrem viel, da gibt es noch so viele Möglichkeiten, die einfach noch nicht beschritten werden. Diese ganzen Comic-Verfilmungen sind ja jetzt im Grunde, also klar, gerade jetzt so Heldenverfilmungen bedienen sich dann natürlich auch so vieler Comic-Elemente. Aber dass Filme dann mal so richtig comichaft werden, sowas gibt es halt wirklich selten. Also bei Sin City war es halt extrem, bei 300 war es auch ziemlich alles ziemlich überzeichnet und so. Und ich finde, da geht einfach noch viel, viel mehr. Also man könnte einfach so geil, also es gibt einfach so viele Möglichkeiten, die da im Film einfach noch nicht beschritten werden. Also es müssen ja nicht mal nur für Comic-Verfilmung, ja, also auch für überhaupt generell, ja. Und es ist irgendwie immer, es kommt mir vor, als ob immer alles nur das Gleiche ist. Ja, es ist einfach irgendwie so ein bisschen. Ich muss jetzt mal Gin trinken. Gut, ja, also ich bin mega frustriert von diesem ganzen Mainstream-Unterhaltungsscheiß. Und deswegen freue ich mich gerade sehr über Twin Peaks und das ist ja auch schön, in diesem Serienhype gibt es ja auch dann doch hin und wieder wirklich Perlen. Fargo ist auch gerade so ein Ding wieder, läuft gerade die dritte Staffel, auch sehr schön.
Ja, aber nichts erzählen, weil bei Fargo habe ich angefangen, habe ich die erste Hälfte der ersten Staffel gesehen und habe es dann aus irgendwelchen Gründen halt nicht mehr weitergeguckt.
Das musst du unbedingt weiter gucken.
Das ist auf jeden Fall auf dem Zettel. Wie gesagt, ich habe auch die zweite Staffel von Two Detectives noch nicht gesehen.
Ich habe nicht mal die erste gesehen.
Echt? Das musst du unbedingt tun, weil die erste Staffel Two Detectives Woody Harrelson und McConnelly.
Ja. Ja, Woody Harrelson ist auch so eine geile Sau.
Ja, aber in der Kombination, das ist so großartig. Du denkst halt am Anfang, er ist halt das Alpha-Tier in der Geschichte und es dreht sich dann relativ schnell. Das ist echt cool. Und Connolly ist wow. Sowieso immer, aber in der Serie so wow, wow, wow.
Und dann habe ich gerade eins der Medienprodukte, die mich irgendwie seit langer Zeit irgendwie am meisten begeistert und interessiert haben, ist ein Podcast. Okay. Was suchst du?
Meine Tasche.
Und zwar der neue Podcast von den This American Life und Serial Produzenten.
Okay.
S-Town.
Serial, auch die ersten zwei Folgen gehört und dann nicht weiter gehört. Ich habe es komplett geladen und liegt zu Hause und wartet darauf. Also irgendwie zu knechtliche Zugfahrten.
Ich habe Serial gar nicht gehört, weil da war mir der Hype einfach zu massiv. Ja, es war ja wirklich, da wurde ja irgendwie die Ankunft des Podcasts ausgerufen, irgendwie als neue, das Übermedium und so weiter. Es war mir einfach alles ein bisschen zu krass. Aber S-Town habe ich mir jetzt mal reingezogen. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant und sehr gut gemacht. Hast du irgendwas darüber gehört?
Nee, gar nicht. Also ich habe gehört, dass die jetzt einen neuen Cast gemacht haben, der auch schon wieder aufmerksamkeitsökonomisch durch die Decke gegangen ist, aber inhaltlich keine Ahnung.
Das sind so 7 Teile, ist eine Doku über einen Typen in Alabama, in einem kleinen Kaff, im White Trash, in so einem White Trash-Kaff mit irgendwie 1000 Einwohnern oder so. Und der hat irgendwie im Zuge wahrscheinlich dieses Serial-Hypes oder so in dem Zeitraum irgendwann der Redaktion da geschrieben, sie soll mal bei ihm vorbeikommen, da wäre im Ort, wird ein Mord vertuscht. So. Und dann irgendwann nach einem Jahr oder so erst ist dann tatsächlich einer von der Truppe da mal hingefahren, hat den Typen getroffen und sich da ein bisschen umgeguckt. Da wohnen praktisch nur weiße Dudes, so mehr oder weniger. Und
SS-Town.
Shit-Town. Da kommt der Titel auch her, weil der Typ, um den es da geht, der nennt es halt die ganze Zeit immer nur Shit-Town und wie beschissen da alles ist und irgendwie mehr Kirchen als Schulen und so weiter und zählt die ganze Zeit auf, was alles furchtbar ist in Shit-Town und in der Welt und das ist ein äußerst interessanter Typ und die Geschichte entwickelt sich dann auch recht unerwartet. Also wenn du da mal reinhören willst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, nichts vorher darüber zu lesen, weil es gibt einen relativ heftigen Spoiler, der in fast jedem Artikel einfach drin steht. So. Deswegen einfach mal reinhören und 2 Folgen sollte man dem Ding eine Chance geben und dann kann man abspringen, wenn man will oder auch nicht. Also mich hat es wahnsinnig eingesaugt und was ich vor allem interessant daran finde, ist, dass das eine Form von, also das ist ja jetzt auch so schon eine Weile dieses Hype-Ding, Storytelling im Podcast, ne? Aber also du hörst diese Geschichte und die funktioniert halt wirklich wie ein Film. Also das Ding könnte auch wirklich mal verfilmt werden, obwohl es jetzt keine klassische, es hat jetzt keinen Plot in dem Sinne. Gerade die zweite Hälfte, da gibt es nicht mehr wirklich viel Story, aber da wird einfach viel, viel Hintergrund erzählt. Und das Interessante daran finde ich aber einfach, dass du hörst diese Geschichte und du weißt nicht, wie die Leute aussehen. Du hast keine Videos und nichts gehabt, zumindest am Anfang, als ich es gehört habe, gab es einfach auch noch gar nichts. Mittlerweile gibt es natürlich ganz viele Artikel und auch YouTube-Videos und Fotos und Blogs teilweise schon von Leuten, die da auftreten und da kann man sich dann auch jetzt hinterher ganz viel Kram noch dazu reinziehen und das Witzige ist halt irgendwie, wie sich so diese Geschichte so ein bisschen verselbstständigt. Also das Ding ist halt fertig und abgeschlossen und trotzdem tropfen da jetzt immer noch irgendwelche Sachen darüber raus. Also dann eine Frau aus der Geschichte hat jetzt irgendwie einen Blog angefangen und stellt ihre Sicht darüber dar und so weiter. Und dann taucht mal ein neues Video auf oder Fotos oder nochmal andere Hintergründe und so weiter. Also das Ding, die Story, dieses Produkt ist fertig und trotzdem geht es immer noch weiter, weil es halt aus dem echten Leben ist. Und aber so in der Form habe ich das jetzt bei einer Doku, kann ich mich nicht erinnern, dass ich dann irgendwie Wochen und Monate später mich damit noch so viel beschäftigt habe. Also das finde ich schon sehr interessant.
Also ich weiß halt nur, dass ich hier zu dem ersten, zu Serial, da wurden ja 4 Parallelen gemacht zu Capote, also zu Kaltblütig. Das war ja damals auch eine neue Form von Berichterstattung und so. Ja. Und das hat mich dann auf jeden Fall schon neugierig gemacht, weil Kaltblütig halt tatsächlich schon ein krasses Buch ist. Also das habe ich vor 2 Jahren mal wieder gelesen. Ich habe das irgendwann mal, mein Vater hatte das im Schrank stehen, ich habe das mit 12 oder 13 mal gelesen, weil ich den Titel, weißt du, wie das ist in dem Alter, wo du dann denkst, kaltblütig. Ich dachte, glaube ich, es wäre ein Krimi. Und fand das Buch ganz schön heftig, aber
ich habe nur den Film gesehen, also diese Capote hieß der einfach, glaube ich.
Biopic über ihn mit, wie heißt er nochmal?
Philip Seymour Hoffman hat ihn gespielt da und der Film, klar ist ein Biopic, aber der hat schon hauptsächlich die Kaltblütig-Story erzählt.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn ja gesehen, also ich fand das schon ziemlich gut. Ich glaube, ich habe auch im Rahmen von Capote habe ich das Buch auch nochmal gelesen. Ja. Und mich nochmal dran erinnert. Also ich glaube tatsächlich, ich habe das Buch gelesen damals und dann war es halt irgendwie so, es gibt halt bei mir, gibt es halt so mindestens 3 Bücher, wo ich mir denke, die muss ich definitiv nochmal lesen. Mhm. Und ich bin ja jemand, der ganz selten Bücher zweimal liest, weil ich mir denke, warum? Es ist ja so viel da. Mhm. Quatsch, noch ein Buch nochmal zu lesen. Aber mhm. Ich glaube, ich will Affe und Wesen von Huxley auf jeden Fall nochmal lesen, weil ich das ziemlich eindrucksvoll fand. Dann komm gleich drauf, wie es heißt. Auf jeden Fall ein J.B. Ballard Buch, das ich auch ziemlich geil fand. So eine Öko-Dystopie. Glaube ich, damals hat schon mich ziemlich beeindruckt. Dadurch, ich glaube, das Witzige ist ja, dass unsere Sci-Fi, die wir hatten, so aus den 60ern, 70ern, die wird jetzt immer aktueller. Also, weil ja viele Sachen. Ich meine, wie weit sind wir noch von Blade Runner weg? Von der Datierung?
Ach, nur noch 2 Jahre oder so.
Ich meine, wird natürlich nicht so sein, aber es ist halt schon witzig. Ich meine, du kannst es natürlich auch aus einer anderen Perspektive aufziehen, wie, hier ist Hoverboard, ist noch gar nicht da. Aber gerade bei diesen Sci-Fi-Geschichten, gerade wenn es ein bisschen sozial dystopisch war, denke ich mir an manchen Stellen so, wow, das war schon ziemlich hellsichtig, was sie so geschrieben haben.
Ja, und ich bin sehr froh, dass es keine fliegenden Autos gibt. Stell dir mal Städte mit fliegenden Autos vor, das wäre ja...
Cool, dann hätten wir ja die Fahrradwege für uns.
Im Schatten dann aber.
Im Schatten der Autos, genau. Ja, wenn das alles Elektroflugautos wären, fände ich das okay.
Dann müssen wir erst noch hier das Problem mit der Energie klären. Also das, ja.
Aber ich finde das cool, weil wenn alle Autos fliegen, dann kannst du wieder Fahrrad fahren.
Nee, ich finde das nicht cool. Die Autos müssen einfach mal, das muss, diese ganze Verkehrsgeschichte, das muss einfach mal anders gemacht werden. Aber das habe ich auch schon.
Jetsons? Hießen die so?
Das war die Familie Feuerstein in der Zukunft.
Genau, und da war es ja, was ich bei den Jetsons immer extrem geil fand, da war es ja so, dass es gab überall so Transportbänder.
Stimmt, ja, ja. Die hatten sowieso irgendwie ganz abgefahrene Technologien da teilweise. Es war halt noch richtig 60er, ne? Oder ja, 50er sogar.
Kleine Flugautos, so ganz niedliche und schon ganz cool. Ja, so ein Beförderungsband fände ich halt geil, weißt du, wenn ich dann halt irgendwie so Hermannstraße stellst dich drauf und dann steigst wieder ab am Alex, so fände ich schon auf jeden Fall cool. Es würde halt auch einfach jede Menge Smartphone-Smash-Ups irgendwie verhindern.
Das stimmt natürlich, ja. Man sieht ja ständig hier Hipster zusammenstoßen, das wird dann nicht mehr passieren.
Auf dem Weg fast zweimal mit dem Fahrrad gegen Leute, also Symbiosen aus Mensch und Smartphone gestoßen. Mhm. Ich mir denke, ganz ehrlich, wenn du über eine breite Straße läufst, weißt du, ich bin ein Fahrrad, wenn ich gegen den stoße, habe ich einen Haufen kinetische Energie und das macht ihm wahrscheinlich ziemlich Aua, aber stell dir mal vor, es ist ein Auto.
Ja, das ist schon wirklich beeindruckend. Manche Leute scheinen jetzt nicht so wahnsinnig am Leben zu hängen.
Na, ich glaube, die hängen schon an ihrem digitalen Leben. Und ich frage mich an manchen Stellen, was würde denn tatsächlich passieren, wenn es mal einen harten Cyberangriff geben würde und dann plötzlich jeder halt nur noch ein Telefon in der Tasche hätte? Gut, kannst du natürlich noch die ganzen Spiele und so weiter, kannst du auch noch so zocken. Aber wenn die jetzt halt... Die Leute rennen ja mit den Handys durch die Gegend und nutzen ja das Internet. Stell dir mal vor, da kommt so ein harter Hackerangriff und dann ist dein Smartphone halt kein Empfangsgerät mehr, sondern nur noch ein Telefon.
Ja, gut. Okay.
Das wäre schon spannend, weil da würden wahrscheinlich Leute halt...
Da kann ich mir aber noch interessantere Szenarien vorstellen.
Ach, ich fände das schon ziemlich gut, wenn dann die Leute in der U-Bahn sich gegenseitig mal nochmal angucken müssten und so.
Oder sich gegenseitig anrufen müssen.
Ja, genau. Anrufen, genau. Ich hab dir doch bei WhatsApp geschrieben. Nee, ich find's ja halt auch immer wieder witzig. Ich bin ja tatsächlich noch so ein Totholz-Nutzer. wenn du, gut, die U8 ist jetzt vielleicht auch nicht der perfekte Parameter, weil es halt einerseits so eine Freiluftpsychiatrie ist und andererseits so die Hipster-Tube. Wenn du da mit dem Buch in der Bahn stehst, neulich ist es tatsächlich passiert, dass mich jemand fotografiert hat, wo ich mir dachte so, Alter, kommst du klar? Vielleicht musst du ihm das Ganze vergessen.
Da wurdest du fotografiert, weil du so ungewöhnlich mit deinem Buch in der Hand aussahst.
Ja, der hat einfach, ich sah so gechillt aus. Das war eigentlich auch ein ganz cooles Foto, so mit einem Fuß gegen diese Plexiglasscheibe gelehnt und das Buch in der Hand und Kopfhörer drin. Oh, ich kann das halt einfach so, das asoziale Dreieck. Also ich, Buch und Musik, das geht ganz gut, aber trotzdem habe ich dann keinen Bock, dass mich irgendjemand fotografiert.
Wenn ich nachher noch irgendwie bei Hot Dudes auf irgendeinem Instagram-Blog oder so, keinen Bock drauf.
Es gab ja tatsächlich mal so einen, der relativ groß war aus, glaube ich, aus New York oder so, wo es dann halt alle möglichen Typen. Da war es halt aber so Buch und Bärte. Also die nur Leute fotografiert, die Bücher lasen und Bärte hatten. Ja. Ich mir dann auch denke so, und halt immer, oh, guck mal, Zufall und so weiter, wo ich mir denke, wie viel ist davon eigentlich gemacht und inszeniert?
Naja, ja, einiges. Auf Instagram ist einiges inszeniert.
Ja. Instagram. Das ist ja so etwas, wo ich überhaupt gar keinen Bezug zu hab, so. Das Witzige war, auf der Party neulich habe ich einen Typen getroffen, den ich bei dem Partygastgeber vor, lass mich nicht lügen, 5 Jahren, glaube ich, mal auf der Party getroffen habe. Und das war ganz witzig, weil er halt irgendwie so einen Thorhammer um Hals hängen hatte und so Haare und sah halt irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Nazi-Mettler. Und kennst mich ja, ich habe ihn dann gleich halt irgendwie mal anfragen müssen, ob das denn so ist. Und hat sich dann rausgestellt, dass es nicht so ist und dass es ein ziemlich cooler Typ ist. Und mit dem habe ich dann halt die ganze Nacht durchgequatscht. Und jetzt bei der Party stand er halt auch irgendwie neben mir. Sag mal, war das nicht so? Und hier und bla. Und es war halt auch wieder genauso, dass wir dann fast die komplette Party auf dem Balkon gestanden haben. Es war auch das erste Mal, wo es richtig warm war und geschnackt haben. Und das war auch ganz spannend, weil er tatsächlich in den 5 Jahren meinen Twitter mitgelesen hat. Natürlich, was passiert, wenn du Twitter nutzt? Aber manchmal macht man sich ja nicht so die Platte drum und meint halt, ja, warum ich denn eigentlich so ruhig wäre und es wird halt was fehlen und bla bla. Und das fand ich jetzt ganz witzig. Also es gibt natürlich ein paar Leute, die schon gesagt haben, irgendwie dein Blog fehlt, was ich nachvollziehen kann. Aber so Twitter habe ich eigentlich nie wirklich so als Content-Schleuder begriffen, also der Blog eher. Und fand ich dann ganz witzig, mal so von einer anderen Perspektive, wie meine Feeds so wahrgenommen werden. Und das fand ich eigentlich ganz witzig.
Und Instagram ist nicht so dein Ding? Verstehe ich nicht. Verstehst du, was gibt's da nicht zu verstehen?
Genauso wenig, wie ich Snapchat verstehe. Also ich habe Tumblr verstanden. Tumblr habe ich ja ziemlich exzessiv betrieben, aber Instagram weiß ich nicht. Vor allen Dingen diese Hashtag-Flut. Also ich meine, bei diesen...
Ja, das ist SEO einfach nur.
Achso, okay.
Darüber kommen Leute und folgen dir und liken und bla bla bla.
Ich muss ganz ehrlich sagen, da hast du halt ein Foto und meistens ist halt die Hashtag-Reihe größer als das Foto und da sind mitunter halt auch so Hashtag so bla bla dabei, wo ich mir dann denke, so okay, wenn das halt deine Catching Phrases sind, nach denen du halt irgendwie das Netz untersuchst, dann läuft doch irgendwas ganz schön falsch bei dir so. Verstehst du Instagram? Benutzt du Instagram?
Ich benutze Instagram, ja. Ich meine, es gibt natürlich völlig unterschiedliche Motivationen und Benutzungsarten auch, ja. Also es gibt halt eben so die völlig inszenierten Geschichten. Dann gibt es halt so die Selfie-Leute und es gibt natürlich ganz viele Überschneidungen auch. Und dann gibt es halt irgendwie so Schluffis, so wie ich, die halt schon, also ich poste schon relativ häufig, also so einmal am Tag oder alle 2 Tage mindestens, manchmal am Tag auch mehrere Sachen. Und ich benutze es halt einfach nur so als Doku, als Tagebuchartig, so das habe ich gemacht. Und um halt andere Leute auch ein bisschen daran teilhaben zu lassen. Mir geht es dann nicht so wahnsinnig darum, dass mir da so viele Leute folgen. Es ist halt, eigentlich mache ich das hauptsächlich wirklich für Leute, die mich kennen und sei es nur aus dem Netz, reicht ja schon. Ja, es gibt halt ganz unterschiedliche Motivationen, das zu machen und auch unterschiedliche Benutzungsarten und da kann man sich halt dann das rauspicken, was man irgendwie selber nützlich findet für einen oder interessant findet. Aber das ist ja mit Twitter auch so oder mit allem ist es so eigentlich.
Was macht das Ding eigentlich anders als Tumblr jetzt beispielsweise?
Naja, einiges. Also ich meine, da steht halt das Foto im Mittelpunkt. Bei Tumblr hast du ja irgendwie verschiedene Medientypen. Und
Instagram ist ein reines Fotoding.
Instagram ist ein reines Fotoding, ja. Also da geht's halt...
Ich habe mich damit noch gar nicht so tief beschäftigt. Also wie gesagt, weil für mich war es halt einfach so, dass die Parallelen, die es bei Tumblr geht zu Instagram, machten halt für mich jetzt keinen großen Unterschied. Und was ich halt wieder krass fand, ist halt, dass das Ding halt auch so ein... Irgendjemand hat das ja programmiert und für unglaubliches Geld verkauft, wo ich mir dann immer denke, so, wie funktioniert das eigentlich, dass du da halt irgendwie in einer kleinen Butze was zusammenschusterst und das dann, wenn es funktioniert, halt abstößt und plötzlich Millionär bist.
Naja, da geht es halt hauptsächlich um die User. Das hatte halt einfach viele User. Es war die größte Fotoplattform, deswegen hat Facebook sich das gekrallt, weil sie gesehen haben, dass sie da in diesem Bereich einfach sehr schwach aufgestellt waren. Und sicherlich auch die Konkurrenz weghaben wollten und dann haben sie sich das gekrallt.
Facebook. Zuckerberg hat ja für das bedingungslose Grundeinkommen plädiert.
Ja, das ist ja irgendwie so jetzt so das Ding, was alle Kapitalisten so irgendwann mal machen in ihrem Leben.
Ja, nur das Witzige ist tatsächlich, dass er auch das Angebot gemacht hat, dass reiche Leute, also Leute wie er, das finanzieren sollen. Mhm. Ich meine, eigentlich eine ganz schöne Idee der Umverteilung, weil wenn er mir sein Geld gibt für meine Grundsicherung, habe ich da kein großes Problem mit. Weil im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass ich glaube, dass viele Leute sehr viel interessantere und kreativere Sachen machen könnten.
Ja, aber dann kommt natürlich immer das Argument, wer macht dann die Scheißjobs?
Es gibt bestimmt Leute, die es machen. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja tatsächlich inzwischen heilfroh, dass ich wieder einen Job mache, wo ich mit den Händen arbeite. Weil ich glaube, du kannst halt, wenn du die ganze Zeit nur Schreibtischjob machst, da wärst du, also ich werde damit nicht glücklich. Also mir fehlt da definitiv was. Und bei der Frage, wer macht dann die Dreckjobs, gibt es halt zwei Antworten. Das eine ist die Automatisierung, da ist glaube ich schon 90% der Arbeit weg. Und das andere, da finden es bestimmt noch, gibt's bestimmt noch Leute, die es machen werden.
Ich weiß es nicht, ob das funktionieren würde. Also ich meine, das ist jetzt nicht mein Argument, wer macht dann die Scheißjobs. Also, natürlich soll niemand Scheißjobs machen müssen und vieles, was irgendwie so schlecht bezahlt wird, würden wahrscheinlich auch sehr gerne viele Leute machen, wenn es besser bezahlt werden würde. Aber es ist halt, ich weiß nicht, so wirklich richtig durchdacht und ausprobiert worden ist es halt einfach bisher noch nicht so viel.
Es ist halt quasi ja auch dadurch, dass die Arbeitswelt sich ja so verändert hat, dass es halt gar nicht mehr so genügend Jobs gibt für alle, ist es ja halt einfach so, dass es an manchen Stellen halt so Simulationen von Jobs, muss man es ja schon fast nennen, gibt. Ja. Und ich glaube, diese Simulation kann er gerne in so einer Simulation, wenn er denkt, das kann eine Maschine besser als ich. Und ich könnte mit meiner Zeit was ganz anderes anstellen. Ja. Und ich glaube tatsächlich, so ein Einkaufszentrum mit einer Kasse, wo du selber scannst, was ja überall inzwischen halt eingeführt wird.
Bin ich auch voll dafür.
Es gab mal eine Untersuchung von irgendwelchen Sozialwissenschaftlern, die dann in irgendwelchen großen Kaufhäusern den Leuten halt irgendwie 50 Meter nach der Kasse quasi aufgewartet haben und gefragt haben, ob sie denn die Haarfarbe oder das Geschlecht von dem Menschen, der sie abkassiert hat, benennen können. Mhm. Und da waren 60% nicht befähigt, das zu tun. Mhm. Weißt du, die Leute von der Kasse weg und dafür die Leute in die Beratung. Und ich glaube, es gibt genügend Nerds, die gerne beraten. Und ich glaube, da können die Leute auch sehr glücklich mit werden. Und wenn du irgendwo reingehst und du weißt, da gehst du rein und hast halt Ahnung. Also ich beispielsweise bin jemand, ich gehe lieber, 1000-mal lieber zu Konrad als zum Mediamarkt. Mediamarkt ist billiger, aber Konrad kannst du jemanden anschnacken und der sagt dir dann aber auch, was geht. Und nicht nur, da kannst du auch mit ungewöhnlichen Fragen hinkommen und kriegst eine Antwort. Das finde ich cool.
Und da kannst du krasse Lichtshows kaufen.
Okay.
Für den Partykeller. Das ist so, was ich mit Konrad verbinde. Partykeller? Lightshows für Partykeller.
Eigentlich finde ich ja Partykeller gar nicht mal so schlecht. Aber es gab doch noch so einen anderen Namen dafür. Eigentlich finde ich, jeder sollte eigentlich einen Partykeller haben. Partykeller sind cool.
Gibt es das noch überhaupt? Das
ich weiß nicht.
Ist das noch ein Ding?
Ich finde es auf jeden Fall cool. Weil die Sache ist ja tatsächlich... was brauchst du denn für einen Partykeller? Du brauchst einen Raum, also ist eine soziale Lokalität. Du brauchst halt irgendwie ein bisschen mediales Bespielen und fertig, mehr brauchst du nicht. Vielleicht noch ein paar Getränke.
Und Freunde, die kommen.
Ja gut, das stimmt. Vielleicht gibt es halt die Partykeller nicht mehr, weil die Leute halt keine Freunde mehr haben. Das kann natürlich sein.
Das finde ich sehr plausibel. Es arbeiten ja alle nur noch. Da kann man ja keine Freunde mehr haben.
Jeder hat einen Job, keiner hat Langeweile.
Ja.
Ich bin ja tatsächlich, seit ich diesem Brettspiel-Ding verfallen bin, ja sehr für solche Sachen. Also ich hätte ja super gerne so einen Spieltisch, wo du dann, wenn du irgendwie so ein Spiel hast, was lange dauert, wo du es dann halt auch abbrechen kannst und einfach so eine Platte drüber schiebst und dann spielst du halt später weiter. Fände ich halt cool.
Noch ein kleiner Nachsatz zu dem bedingungslosen Grundeinkommen. Also da müssen wir jetzt überhaupt gar nicht...
Partykeller.
Das Problem ist einfach, und da habe ich einfach noch keine gute Antwort zu gelesen, wenn die Leute auf einmal alle 1.000 Euro mehr haben, dann wird halt einfach alles teurer, sodass wir dann wieder das gleiche Problem haben wie vorher auch schon. Also dann steigen halt die Mieten einfach dementsprechend, sodass man dann trotzdem wieder arm ist, obwohl man 1.000 auf dem Konto hat.
Ja, vor allen Dingen ist es halt auch einfach so, dass mit dem bedingungslosen Grundeinkommen dann ja auch die Sozialversorgung quasi ausgehebelt würde.
Ja, also es gibt da einfach schon ein oder zwei oder drei Problemchen, die da, glaube ich, grundsätzlich irgendwie erstmal nochmal geklärt werden müssen an diesem... Ja,
vor allen Dingen ist es ein globales Grundeinkommen sein, weil ansonsten hast du natürlich wiederum Wanderungsbewegungen, weil was machst du denn, wenn jetzt die nordeuropäischen Staaten das einführen und du dann halt als von Jugendarbeitslosigkeit geplagter Südeuropäer, der denkst so, ich bin eigentlich ganz gut ausgebildet, kann ja dahin.
Genau.
Und dann ist halt die Frage, wie ist das, wird das bedingungslose Grundeinkommen dann ethnisiert? Also bekommen dann nur die das bedingungslose Grundeinkommen, die eine bestimmte Passfarbe haben oder...
Genau, wenn ihr Antworten auf diese Fragen habt, dann beantwortet sie uns bitte. Das würde uns sehr interessieren und dann krempeln wir das System um.
Ist das auch gestaffelt? Also ist es dann halt einfach so, dass die alleinerziehende Mama dann zweimal bedingungsloses Grundeinkommen kriegt oder wie auch immer?
Das sind die Fragen. Und hier ist wieder Remi Demi.
Wir haben ja eben über Comics und Großartigkeit gesprochen. Ich habe ja tatsächlich in den letzten paar Jahren ganz, ganz viel von diesen Coyote und Road Runner und so weiter mir angeguckt. Und
die klassischen Warner Brothers Cartoons.
Die klassischen Sachen, die dann aber halt einfach, wo du es halt anguckst, oder auch Wallace and Gromit ist ja halt eigentlich immer noch, oder halt auch Shaun das Schaf, was ja alles immer noch handgemacht ist. Ich finde ja eigentlich, wenn die Leute weggehen würden von den Spezialeffekten und halt nochmal dieses charmante, slapstickhafte, das Comics immer hatten, das ist, glaube ich, auch das, was mir bei Sin City so tierisch gegen den Strich ging, dass Sin City ja einerseits sagt, ha, wir machen total den Slapstick und das Ganze mit so einem bierernsten, in so einer Bierernsthaftigkeit gemacht hat, was ich völlig...
Dieser Mix, also das ist halt... Doch ein Grund, warum ich es so interessant fand, tatsächlich. Also,
wie ernst, oder?
Nee, das ist eben so ein interessanter, das ist eben so eine Mischung aus auf der einen Seite mega brutales Drama und auf der anderen Seite dann eben so cartoony.
Ja, aber halt einfach, mir fehlte da halt, ich glaube, das ist aber sowieso so ein Problem, dass ich mit, wie heißt der Typ, der es gemacht hat?
Frank Miller.
Miller, genau, was ich bei Miller sowieso...
Oder Rodriguez, den Regisseur?
Nein, eher Miller. Also bei Miller ist es halt einfach so, wo ich mir dann oft die Frage stelle, weißt du, Gewalt ist okay, wenn was Kathartisches dabei ist. Und das vermisse ich bei Miller oft.
Der ist ziemlich ironiefrei, ne?
Ja, genau. Und es ist halt auch einfach so, halt als Antwort auf alles und keine Ahnung. Und irgendwie, ich mag Miller einfach nicht.
Also inhaltlich ist das auch nicht mehr so mein Ding. Ich glaube, mich haben auch eigentlich bei seinen Geschichten immer hauptsächlich die Layouts und die Zeichnungen gekriegt.
Geile Formsprache entwickelt, das steht außer Frage. Und er hat halt einfach mit The Dark Knight hat auf jeden Fall ein Monument geschaffen, aber einen Monolithen quasi schon geschaffen. Aber wie gesagt, das weiß ich nicht. Und mir ist gerade eben noch beim Pullern aufgefallen, es gibt tatsächlich noch eine Comic-Verfilmung, auf die ich warte.
Na?
Ich hätte gerne eine Comic-Verfilmung von Transmetropolitan.
Oh ja, das ist ja lustig, dass du das sagst. Da habe ich nämlich neulich tatsächlich auch drüber nachgedacht. Das wäre doch mal interessant. Wobei ich dann auch gedacht habe, müsste ich mal wieder lesen, um mal zu gucken, ob das jetzt überhaupt noch funktionieren würde heutzutage. Das funktioniert,
glaube ich, besser als alles andere. Weil die Sache ist ja tatsächlich so, dass ich momentan eigentlich eher das Gefühl habe, dass die 2000-AD-Sachen zeitgenössischer sind als vieles andere. Weil da wirklich so von Polizeistaatlichkeit und Willkür und Brutalität und Kaltschnäuzigkeit geschrieben wurde, was bei vielen Comics gar nicht mehr so das Ding war. Dann hast du dann halt irgendwelche obskuren, sinistren Organisationen, bla bla, aber so dieser alltägliche Abfuck, den haben sie ganz gut auf den Punkt gebracht. Und ich finde halt auch, dass Spider-Jerusalem ja auch eine extrem geile Figur als Journalist war. Also. Und durchaus auch ein politischer Comic, finde ich.
Auf jeden Fall. Den habe ich auch neulich aus dem Regal gezogen, als ich hier mal geguckt habe, was ich so für politische Comics im Regal habe. Ja.
Und vor allen Dingen halt auch so ein tatsächlich politisch völlig inkorrekt. Also, das ist aber halt auch einfach die Frage, so macht das denn noch Sinn heute, weil bei vielen Sachen denken viele Leute schon, ja, nee, fasse ich nicht an, mache ich mir die Finger nicht schmutzig und so. Und dann hast du auf der anderen Seite so Bullshit, wie zum Beispiel, jetzt hat ist Thor eine Frau, das geht doch gar nicht. Wo ich mir dann denke so, hey, hallo? Es ist so, dass es darum geht, dass jemand die Fähigkeit hat, den Hammer zu tragen. Und da steht nicht dabei, welches Geschlecht das haben soll. Also, keine Ahnung, wahrscheinlich wären sie mit einer nordischen Transe einverstandener als mit einer Frau. Also, das ist doch total bescheuert.
Ja, bei dem neuen Star Trek Trailer wird da jetzt auch schon wieder rumgeheult. Zwei Frauen und dann auch noch zwei nicht weiße Frauen in den Hauptrollen, das ist, da explodieren Köpfe.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ja auch die ganze Debatte um das Whitewashing von Ghost in the Shell so ein bisschen sonderbar. Weil weißt du, du gehst einerseits, hat das seine Berechtigung, diese Kritik anzubringen, andererseits ist es halt einfach so, dass du so eine, in so eine Naturalisierungsfalle gehst, wenn du dann halt einfach diesen Exotismus betreibst, weil dann besetzt du jemanden halt mit, jemand, der jetzt nicht weiß ist, und das heißt, der hat andere Qualitäten und da muss ich ganz ehrlich sagen, Bullshit, weißt du, entweder hat ein Mensch Qualitäten, unabhängig von seiner Phänotyp, oder er hat es halt eben nicht und das ist...
Ja, bei Ghost in the Shell fand ich das auch ein bisschen, ja, weiß nicht. Ich habe den Film auch noch nicht gesehen, so, keine Ahnung.
Ich will ihn auf jeden Fall noch im Kino sehen, weil ich mag halt diese Frau. Es gibt ja jetzt zwei Serien von zwei Autoren, die ich sehr gerne mag, die jetzt verseriet werden. American Gods.
Ja, den gibt's ja schon, den gibt's ja schon.
Genau, da bin ich, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Solange ich es noch nicht gesehen habe, ist klar, dass es existiert, aber ich habe es noch nicht gesehen. Das andere ist hier von Adams, Dick Gently.
Oh ja. Ja, da habe ich auch schon reingeguckt. Ich bin ein Riesenfan von Douglas Adams und so und auch die Dick Gently Sachen fand ich toll und so. Deswegen habe ich mich sehr, sehr schwer mit der Umsetzung getan. Erstmal, weil ich das von der Stimmung her komplett anders interpretiert habe, die Bücher. Aber ich muss sagen, das ist schon sehenswert. Das ist schon gut.
Es ist auch lange her, dass ich die Bücher gelesen habe. Ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass in dem einen Buch ist es doch so, dass Thor irgendwie seinen Flug verpasst und da irgendwie den Schalter zerlegt. Ne? Und fand ich auf jeden Fall großartig. Und irgend so eine dunkle Entität, die in einem liegen gebliebenen Kühlschrank sich entwickelt. Also,
es ist sehr abgedreht, die Bücher sind natürlich auch sehr abgedreht, aber die Serie setzt da gefühlt nochmal ein paar Meter drauf auf jeden Fall. Also da geht's ordentlich rund, ja.
Ja, und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich warte noch auf eine Pratchett-Serie.
Das kann sich doch nur noch um Minuten handeln, bis die angekündigt wird.
Ja, es ist halt jetzt die Frage, was sie machen, ob sie dann die lange Erde machen oder ob sie die Scheibenwelt machen.
Na, wenn schon, denn schon, oder? Die Scheibenwelt war doch so das populärste Ding von ihm, oder?
Ja, aber bei der Scheibenwelt ist halt die Frage, das ist halt auch ein riesiger Kosmos, wie die das halt irgendwie zusammenkriegen sollen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich die lange Erde super spannend finde, weil da echt interessante Fragen gestellt werden. Und das sind ja, wie heißt denn der andere Typ, der da mitgeschrieben hat? Whatever. Das ist ja auch so einer von den...
Ist das ein Buch?
Das sind 5.
Okay.
Das 5. hat er ja fertig geschrieben bei Purcher, der ja leider gestorben ist. Und er ist halt auch so jemand, der sehr viel politische Sci-Fi geschrieben hat, also der zweite Autor.
Politische Sci-Fi, du mal, da fällt mir jetzt Cory Doctorow ein, aber das ist eine andere Sparte. Du meinst aber auch nicht Neil Gaiman?
Nee, auch nicht. Ich guck mal kurz nach. Stephen Baxter.
Okay.
Ja.
Ja.
Hast mich ja eben, bevor wir der Cast angefangen hat, noch zu dem Konzert gestern gefragt, warum ich das so lustig fand.
Ja, erzähl mal.
Roots DC, also hießen früher The Roots, war so eine Dub Reggae-Punk-Band und der Sänger hat sich dann kaputt geschossen mit Heroin und die haben sich dann in Roots DC, also Da Capo, umbenannt. Und das Witzige ist, dass der Drummer so ein älterer Herr ist in so Birnenform. So könntest du dir halt wunderbar vorstellen, dass der irgend so eine Eckkneipe oder so ein Pub führt und hat halt Hörgeräte an, aber trommelt halt noch wie ein junger Gott und ja.
Du hast gesagt, die sind alle schon nicht mehr die Jüngsten?
Nee, die sind auf jeden Fall über 60. Also in den 80ern hatte so eine Hochphase gehabt, was schon eine ganze Weile her ist. Und das Witzige war, gestern beim Publikum, du hast halt echt so alte Knöpfe gehabt, die dann halt fast noch keine Haare mehr haben, aber die dann noch hochstellen und bunt machen. Viele grauhaarige Menschen, aber auch viele junge Leute und so. Und ich fand es echt ein cooles Konzert. Es hat echt Bock gemacht.
Wo waren das?
Im Esso. Oh. Und was auch krass war, die erste Band war eine, die Vorband war auch ziemlich gut. Die kam halt aus Manchester. Und er meinte dann halt so, ja, natürlich könnten wir jetzt halt eine Minute of Silence machen. Aber er wäre eher interessiert an 5 Minutes of Noise. Und dann haben sie halt quasi statt der Schweigeminute halt so ein ziemlich geiles, wütendes Stück gespielt. Und das fand ich gut.
Ja, cool. Ja, lass uns mal Schluss machen. Dann haben wir jetzt eine neue Folge Schnackbuddies. Dann bis bald. Macht's gut. Macht keinen Scheiß.
Genau. Seid artig, da wo es notwendig ist und ansonsten unbequem.